In den 1980er und 1990er Jahren konnte ein talentierter Hochschulabsolvent vielleicht bei Goldman Sachs anfangen, wo einige der ersten partnerschaftlichen Vergütungsmodelle erprobt wurden, oder vielleicht bei einer renommierten Kanzlei, deren Anwälte ebenfalls Ertrag und Risiko ihrer Arbeit miteinander teilten. Doch diese Experimente sind im Wesentlichen wieder eingegangen. Dieselben Firmen ziehen zwar auch heute noch talentierte und ehrgeizige Köpfe an, doch diese Leute erhalten dann Gehälter. Oft hohe, ja, aber es sind doch Gehälter. Den Ertrag ihrer Mühen und ihrer kreativen Energie streichen die Kapitalisten ein. Im Jahr 1934 veröffentlichte die amerikanische Ethnologin Ruth Benedict ihr Werk Patterns of Culture, deutsch Urformen der Kultur, 1955. Darin schildert sie die Erfahrungen ihres Zusammenlebens mit vorindustriellen Gemeinschaften im Westen Kanadas, in Melanesien und im Südwesten der Vereinigten Staaten. Sie beschreibt die Suche nach einem wirklichkeitsnäheren Gesellschaftsprinzip, das es ermöglichen soll, die Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen und kulturellen Praktiken besser zu erfassen. Aber sie geht noch weiter, wenn sie die neben dem unsrigen bestehenden und ebenso gültigen Kulturschemata anerkennen will, welche sich die Menschheit aus dem Rohmaterial des nackten Seins geschaffen hat. Es war Benedicts Verweis auf ebenso gültige Kulturen, der jahrzehntelange, inzwischen beinahe ein Jahrhundert anhaltende Diskussionen und Debatten auslösen sollte. Für mehrere Generationen von Ethnologen wurde die Erforschung vorindustrieller Gesellschaften zu einem probaten Mittel, um diese aufzuwerten, wobei sie jedoch zugleich, wenn auch unabsichtlich, einer moralischen oder ethischen Bewertung entzogen wurden. Es war die marotte und fixe Idee der beschreibenden Völkerkunde jener Zeit, dass sie die von ihr untersuchten Ethnien als im Wesentlichen unveränderlich und ahistorisch betrachtete. Als Menschen, denen die Fähigkeit fehlte, sich im Lauf ihrer Geschichte weiterzuentwickeln. Die einflussreiche Ethnologin Margaret Mead, die bei Benedict studiert hatte, benutzte, wie auch andere Fachkollegen aus ihrer Generation, gern das ethnografische Präsens, wenn sie über die von ihr untersuchten Ethnien schrieb, etwa in ihrer 1928 erschienenen Studie Coming of Age in Samoa, die das Leben junger Frauen in ihrem sozialen Umfeld untersucht. Alles wird in der Zeitform der Gegenwart beschrieben, als existierten die Südseebewohner nicht nur abseits der Welt, sondern wären zudem in dem Augenblick grammatikalisch eingefroren, als Mead sie beobachtete, schwimmt, isst, erzählt, weiß, wie der Autor Charles King bemerkt hat. Auch das heutige Silicon Valley ist ein Produkt dieser intellektuellen Tradition eines kulturellen und moralischen Agnostizismus, wenn nicht Relativismus, der alles, was nach substanziellen Überzeugungen zu einer gelungenen Lebensführung auch nur aussah, geflissentlich verwarf. Die soziale Bewegung des effektiven Altruismus, die in den letzten Jahren auch im Silicon Valley Fuß gefasst hat und unter anderem von dem australischen Philosophen Peter Singer propagiert wurde, versucht, auf der intuitiven Anziehungskraft eines solchen ethischen Universalismus aufzubauen. Auf der Ansicht, dass alle Menschen und sogar, fragt man etwas Singer, einige Nichtmenschen in unserem moralischen Kalkül berücksichtigt werden sollten. Die Thesen Singers, der aus Melbourne stammt und mehr als 20 Jahre in Princeton gelehrt hat, waren attraktiv, weil sie den gordischen Knoten der Ethik zu zerschlagen schienen. Das Wohlergehen, ganz gleich ob nun von Menschen oder Seeottern, war alles, worauf es ankam. Allerdings bot dieser ethische Ansatz auch einer ganzen Generation die Möglichkeit, gewissen heiklen Fragen aus dem Weg zu gehen. Was macht ein gutes, erfülltes Leben aus? Was sind die Grenzen und Gehalte einer nationalen Identität? Was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Der britische Philosoph Roger Scruton kritisierte Singers, wie er meinte, leeren Utilitarismus, dessen Eleganz und Einfachheit, so verlockend sie auch waren, die Fülle der menschlichen Erfahrung auf eine einzige Größe reduzierten. In diesem Sinne waren die Gründer vieler führender Unternehmen aus dem Silicon Valley nicht unmoralisch. Sie waren schlicht amoralisch, skeptisch gegenüber den großen Glaubenslehren, Weltanschauungen und affirmativen Vorstellungen davon, wie ein gemeinschaftliches, kollektives Leben aussehen könnte oder sollte.